Ja, einen schönen guten Morgen. Willkommen an euch alle. Schön, dass ihr gekommen seid, auf Gottes Wort zu hören und zu erfreuen, was Gott uns heute sagt. Und wir haben auch schon viel Freude erfahren, in den Liedern unseren Herrn und König vor Augen gestellt zu bekommen, zu dem wir uns heute versammelt haben. Die Predigt ist heute Psalm 110. Ihr könnt das gern schon mal aufschlagen. Psalm 110. Wir sind ja gerade in unserer Predigtreihe über den großen Ratschluss Gottes, wie er ein ewiges Königreich aufrichtet, wie er ein Volk an einen Ort bringt, wo Gott unter ihnen herrscht in Ewigkeit. Wir haben gesehen in der Geschichte, dass das Königreich Israel gescheitert ist, dass der Glanz und die Herrlichkeit gewichen sind. Israel und auch später Juda gehen in Gefangenschaft und es gibt keinen König mehr in Israel. Gab es doch immer wieder gute Könige in Israel, so haben doch die schlechten Könige überwogen. Und selbst bei den guten Königen stand doch am Ende ihre Unvollkommenheit und schlussendlich auch ihr Tod, ihr persönlicher Tod, einer dauerhaften, guten und vollkommenen Herrschaft entgegen. David, er sieht das schon während seiner Regentschaft und spricht prophetisch über einen Priesterkönig, der in Ewigkeit herrschen wird. Diesen Text, den möchten wir lesen. Psalm 110. Ein Psalm Davids. Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion. Herrsche inmitten deiner Feinde. Dein Volk ist willig am Tag deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jugendmannschaft hervor. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Wir beten noch. Unser himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns heute mit hineinnimmst in dein Wort. Wir bitten dich darum, dass dein Wort uns regieren soll, auch heute. Und wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist belebst, unsere Augen öffnest für die Herrschaft deines Sohnes und unsere Freude und unseren Frieden in unseren Herzen groß machst. Amen. Es sind die letzten Tage im Leben von Jesus. Und der Konflikt von Jesus mit den geistlichen Führern Israels spitzt sich immer mehr zu und kommt zu einem hohen Höhepunkt in den letzten Tagen. Der Höhepunkt kommt, als Jesus in einer Gleichnisrede deutlich macht, dass Gott diesen Führern Israels das Reich entzogen hat, entrissen hat. Und er wird dieses Reich einem anderen Volk anvertrauen oder anderen Führern anvertrauen, die das Reich Gottes mit Freude für das Reich Gottes wirken werden. Sie dagegen haben der Vergangenheit in diesem Königreich von Gott ja mit Bosheit regiert. Sie haben ja das Böse hervorgebracht und das Gute niedergehalten. Sie haben die warnenden Botschafter Gottes getötet. Und Jesus sagt, ihr werdet zuletzt auch den Sohn des Königs, über dessen Reich ihr regiert, werdet ihr töten, weil ihr das Reich an euch bringen wollt. Indem Jesus das sagt und berichtet, dass der Sohn kommen wird, den sie töten werden, spricht er von sich selbst und erhebt wiederum, wie so häufig, den Anspruch, dass er der Sohn Gottes ist. In dem Moment wollen sie Jesus ergreifen, doch weil Jesus bei dem Volk beliebt ist, fürchten sie die Reaktion des Volkes, sie trauen sich nicht, Jesus zu packen. Und deshalb versuchen sie auf einem anderen Weg, wie sie Jesus jetzt loswerden können. Und sie machen das, indem sie ihn löchern mit gewieften Fragen. Und diese Fragen, sie gehen in die Richtung, dass wenn Jesus in die eine Richtung antwortet, dann werden die Römer einen Punkt haben, wieso sie Jesus verurteilen können. Antwortet Jesus in die andere Richtung, dann haben sie nach jüdischem Recht einen Grund, Jesus zu verurteilen. Also sie bringen Jesus durch Fragen in eine Zwickmühle, wo er sich quasi gegen irgendeine Herrschaft stellen wird und sie ihn dann ausliefern können oder verurteilen können. Jesus antwortet in so vorzüglicher Weise, so dass sie nicht weiterkommen. Sie können ihn nicht in die Enge drängen, weil er völlige Weisheit besitzt. Und zum Ende dieses Verhörs spricht Jesus sie jetzt an. Er dreht den Spieß um und stellt eine Frage an die religiösen Führer. Und zwar die Frage: Was denkt ihr über den Messias? Wessen Sohn ist der Messias? Also von wem kommt dieser Messias? Aus welcher Nachkommenschaft? Und die Antwort, sie kommt sehr schnell, weil die ist unter den Juden bekannt. Wenn Jesus kommt, wenn der Messias kommt, dann muss er ein Nachkomme von David sein. Darüber ist das Alte Testament sehr deutlich, dass der ewige König, der kommen wird, der von Gott gesalbte und eingesetzte und wahre König, muss ein Nachkomme von dem König David sein. Nathan hatte eine Verheißung an David gebracht. Er war damals ein Prophet. Er hatte dem David gesagt, es kommt aus deiner Nachkommenschaft ein König, der ewig regieren wird. Danach haben die Propheten das Volk Israel immer wieder damit ermutigt, dass ein Spross von David aufkommen wird. Also ein Nachkomme von David wird kommen, der wird in Gerechtigkeit herrschen. Das war immer wieder eine Hoffnungsbotschaft, wenn es im Volk wirklich böse aussah, weil sie Gott völlig vergessen haben. Also, dass der Christus ein Nachkomme Davids sein würde, das war ihnen klar. Doch auf die zweite Frage von Jesus in Bezug auf diesen Messias können sie nicht antworten. Ja, sie trauen sich noch nicht mal die Antwort zu geben. Sie bleiben einfach stumm. Sie reagieren nicht darauf. Und für sie steht fest, jetzt können wir Jesus nur noch auf eine Weise aus dem Weg schaffen, indem wir ihn listig ergreifen und töten. Das ist natürlich das Interessante, was war die Frage von Jesus? Was war das für eine Frage, dass die Pharisäer oder auch die Schriftgelehrten, die Führer Israels sich nicht trauen, darauf zu antworten? Jesus fragt, wenn David den Messias, der ja ein Nachkomme von ihm sein soll, Herr nennt, im Hebräischen steht er Adonai, wie kann dieser Messias ein Nachfahre von David sein? Niemals würde ein Vater seinen Nachfahren Herr nennen. Wir sind es im Deutschen vielleicht gar nicht mehr gebraucht, aber es gab Generationen, wo ein Sohn seinen Vater mit Herr angesprochen hat. Niemals hätte ein Vater seinen Sohn mit Herr angesprochen. Und hier ist die Frage, wie kann es sein, wenn der kommende König, der Messias, ein Nachfahre von David ist, wie kann es sein, dass David seinen Nachfahren Herr nennt? Hier verstummen die Führer Israels, denn jedes weitere Wort würde sie entweder müssten sie bekennen, ja, dieser Messias ist zugleich Mensch, auch als Gott. Dann würden sie bekennen, dass Jesus wirklich dieser Messias ist. Oder sie müssten an der Stelle sagen, die Bibel stimmt nicht. Da stimmt was mit dem prophetischen Text nicht. Und ihr wisst dann, was mit ihnen geschehen würde. Ja? Und so stehen sie hier in einer wirklich Zwickmühle. Entweder sie bekennen, dass Jesus der Christus, dieser Messias ist, wahrer Gott und wahrer Mensch. Oder sie stellen sich gegen die Schrift. Und diese Frage, die Jesus gestellt hat, taucht ja oder kommt ja aus unserem Psalm, den wir heute lesen, Psalm 110. Und dieser Psalm ist eine riesige Fundgrube in Bezug auf Jesus Christus, wer er ist, sein Wesen, sein Amt, sein Dienst und seine Herrschaft. Und wir wollen heute unter der Überschrift Jesus herrscht als Priesterkönig diesem Psalm 110 anschauen. Ja, dieser Psalm, er beginnt mit dieser Aussage: Wenn man hier Herr liest, den Begriff Herr liest, dann sind im Hebräischen dahinter gewisse Titel von Gott. Und ich lese es mal so vor, wie die Titel im Hebräischen lauten. Eigentlich steht hier in Vers 1, Jahwes Ausspruch an meinen Adonai. Das sind die Begriffe, die sich hier hinter dem deutschen Begriff Herr verbergen. Also Jahwe ist der Sprechende. Jahwe ist der Name des ewigen Gottes. Es bedeutet, dass Gott ewig seiend ist. Also Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende. Gott ist zu jedem Zeitpunkt da. Er hat keinen Beginn. Er ist immer da. Oder wie wir es auch im Deutschen sagen, der ich bin. Ich bin nicht veränderbar. Zu jeder Zeit bin ich der gleiche. Ich habe keinen Anfang und kein Ende. Es ist ein Name, mit dem sich Gott im Alten Testament als Bundesgott darstellt. Das heißt, Gott ist nicht nur ein Schöpfer aller Dinge, das heißt, er ruft die Welt einmal ins Leben und dann zieht er sich zurück und hat mit dieser Schöpfung nichts mehr zu tun, sondern er ist ein persönlicher Gott. Keine einfach nur eine Kraft, die etwas erschaffen hat, sondern ein persönlicher Gott, eine Person, die in Gemeinschaft mit Menschen tritt. Ja, sogar Bundesgemeinschaft schafft. Das heißt, er setzt Rahmenbedingungen und Verpflichtungen, verbindliche Beziehungen mit Menschen. Er ist ein Gott, der in Beziehung mit Menschen lebt. Das ist der eine Titel, Jahwe, der Ewige, der Ewigseiende, der persönliche Gott, der Bundesgott. Und der andere Begriff, Adonai, wird meistens, nicht ausschließlich, aber meistens für Gott verwendet. Es ist ein hoher Titel Gottes und spricht von Gottes absoluter Souveränität. Das bedeutet, Gott ist der einzig Souveräne. Jeder von uns ist nicht souverän. Wir können nicht alles bestimmen und wir können nicht sagen, was morgen passiert, weil wir nicht souverän sind. Gott ist souverän. Er kann heute bestimmen, was morgen geschehen wird. Im Psalm 8 zum Beispiel finden wir diese zwei Titel direkt hintereinander. Da heißt es, Herr, Jahwe, unser Herrscher, Adonai, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde, der du deine Hoheit über die Himmel gesetzt hast. Also da werden direkt zwei Titel hintereinander direkt für Gott verwendet. Jahwe, Adonai, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Während im Psalm 8 beide Titel den einen Gott betreffen, hat David hier zwei Personen im Blick. Denn er sagt nicht, Jahwe spricht zu sich selbst, sondern er sagt, Jahwe spricht zu Adonai. Zwei Personen, die hier im Gespräch sind. Doch beide Personen müssen göttliche Autorität und göttliche Natur haben. Beide tragen göttliche Titel und den göttlichen Namen. David darf hier schon so vor so langer Zeit vom Heiligen Geist geleitet in den wunderbaren Ratschluss Gottes hineinschauen. Sein Nachkomme, der König, den Gott aus seinen Lenden hervorbringen wird, der einmal aus seiner Nachkommenschaft kommen wird, der regieren wird, wird göttliche Würde und Autorität haben. Ja, Gott selbst sein. Was ist der göttliche Ausspruch über den Herrn von David? Da heißt es, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Dieser Satz ist der häufig zitiertste Satz im ganzen Neuen Testament. Kein anderes Bibelwort wird so häufig zitiert wie dieses Wort, wie dieser Satz hier. Und in diesem Satz liegt so ein großer Reichtum. Und ich werde ein paar Dinge aufzählen. Diese Aufzählung, ich möchte mir nicht die Ehre geben, weil es nicht von mir kommt. Die habe ich von D.A. Carson, wenn jemand nachlesen möchte. Aber er bringt es so gut auf den Punkt, was mit diesem Satz ausgesagt ist. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. Erstens wird damit gesagt, dass Jesus, der Nachkomme von David, größer ist als David. In Apostelgeschichte 2,34 heißt es, da redet Petrus zu seinen Volksgenossen, zu den Israeliten. Er sagt, denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren. Der bezieht sich auf diesen Vers. Petrus argumentiert und beweist, dass Jesus größer ist als David, weil er durfte in den Himmel auffahren und sich zur Rechten Gottes sitzen. Jesus ist größer als sein Vorfahre David. Zweitens, das haben wir heute in unserem Text gelesen, Jesus ist größer als Engel. Hebräer 1,13 haben wir heute gelesen, zu welchem von den Engeln hat er denn jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten? Zu keinem Engel hat Gott das gesagt, nur zu diesem Jesus Christus. Es gibt keine andere Person, die zur Rechten Gottes Platz nehmen darf. Jesus allein hat diese göttliche Würde und darf zur Rechten seines Vaters sitzen. Drittens, Gott hat Jesus so nachdrücklich erhöht, wie wir Menschen Jesus nachdrücklich verworfen haben. Apostelgeschichte 5, Vers 30 heißt es, der Gott unser Väter hat Jesus auferweckt, den ihr umgebracht habt, indem ihr ihn ans Holz gehängt habt. Diesen hat Gott zum Fürsten und Retter zu seiner Rechten erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu gewähren. wird diese Verbindung gemacht. Ihr habt Christus verworfen. Gott hat ihn deshalb umso nachdrücklicher erhoben und an seine Rechte gesetzt. Und er herrscht. Und von dort fließt Vergebung der Sünden für die, die kommen. Viertens, sein Sitzen zur Rechten Gottes erlaubt es, dass Jesus Christus heute für uns vor Gott eintreten darf. Für Gott, für uns Fürsprache halten kann und es tut. Römer 8,34 heißt es, wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist. Ja, mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zur Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Weil Christus zur Rechten Gottes sitzt, tritt er für sein Volk ein, für die, die zu ihm gekommen sind. Fünftens, sein Sitzen zur Rechten Gottes signalisiert, dass das Opfer, das Jesus gebracht hat, ein vollendetes Opfer ist. Hebräer 10 heißt es, und jeder Priester steht da und verrichtet täglich den Gottesdienst und bringt oftmals dieselben Opfer dar, die doch niemals Sünden hinwegnehmen können. Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt. Jesus setzt sich zur Rechten Gottes, weil er seinen Auftrag oder sein Werk auf dieser Erde beendet hat. Er muss nicht immer wieder aufstehen, um nochmal ein Opfer zu bringen. Er hat ein Opfer gebracht, das ewig Gültigkeit hat und deshalb darf er sich zu Rechten Gottes setzen. Sechstens, er wartet jetzt, bis alle Feinde überwunden und ihm übergeben werden. In Hebräer 10, Vers 13 heißt es, und er wartet ihn fort, bis seine Feinde als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Geschwister, das ist eine der herrlichsten Nachrichten, die es überhaupt gibt, dass Jesus Christus, unser Heiland, unser Herr, der uns erlöst hat, jetzt zur Rechten Gottes, der höchsten Majestät sitzt. Er ist in Position von Herrschaft und Autorität. Ja, dieser Jesus, der sich aus Liebe für uns zum Opfer gegeben hat, der Christus, dem wir unser Leben anvertraut haben, er besitzt alle Macht und Stärke und er herrscht souverän vom Himmel herab. Gott hat ihn gekrönt und ihm alle Würde gegeben, die Ehre, die wir Menschen ihm nicht geben wollten. Aber Gott, der Vater, hat ihn gekrönt. Und jetzt sitzt er da und er verwendet sich für sein Volk. Ja, er regiert das ganze Weltgeschehen. Jede Macht, jeder Feind, alle Umstände und alle Ereignisse, alles regiert er so, dass es zu seinem Ziel und zu unserem Wohl wirken muss. Ich denke, es ist herrlich, oder was für ein Trost hier liegt. In diesem Ausspruch des Vaters an den Sohn, dass er zu seiner Rechten sitzen soll. Jesus herrscht als Priesterkönig. Doch er herrscht inmitten von Feinden, lesen wir in Vers 2 und auch in Vers 1. Ich lese Vers 2 noch vor. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken von Zion, herrsche inmitten deiner Feinde. Lieber Bruder, liebe Schwester, dass Jesus Christus heute inmitten von Feinden herrscht, ist etwas, was uns immer wieder zu schaffen macht. Manchen Christen macht es sogar so sehr zu schaffen, dass sie der Meinung sind, Jesus herrscht noch gar nicht als König. Der Tag seiner Königsherrschaft kommt noch. Aber auch für uns ist das immer wieder so ein Brocken. Die Feinde um uns werden manchmal so übermächtig in unserem Leben oder auch in der Umwelt und so erscheinen so zahlreich, dass wir uns die Frage stellen, herrscht Jesus überhaupt? Ist er zur Rechten Gottes? Hat er alle Macht und Autorität? Sind es politische Entscheidungen und Entwicklungen, wo wir denken, das ist doch so sehr gegen Gott gerichtet? Das greift Gott doch so sehr ein. Muss er da nicht eingreifen? Muss er da nicht was tun? Herrscht er überhaupt? Wir haben es diese Woche gesehen, ja, wo eine christliche Partei meinte, es wäre okay, dass man den Schutz der Ungeborenen drangeben kann für die Aufrechterhaltung der eigenen Regierungsverantwortung. Wo unser Kanzler sagt und gefragt wird, können Sie es verantworten, dass ein Kind bis zum 9. Monat abgetrieben wird? Und er sagt, schmunzelnd und hämisch, ja, kann ich. Herrscht Christus noch? Dann ist da Krankheit, Not in unserem Leben. Und zuletzt auch der Tod, die uns immer wieder an der guten Herrschaft von Jesus Christus zweifeln lassen. dann zuletzt in deinem persönlichen Leben die Sünde, die immer wieder aufbricht, sich nicht geschlagen geben will, dich immer wieder angreift und herausfordert und die dich auch wieder fragen lässt, herrscht Jesus? Hat er die Kontrolle? An dieser Stelle werden wir mit einem Geheimnis oder mit einer Wahrheit des Evangeliums tritt uns hier entgegen, und zwar eine Wahrheit, die man unter dem Begriff schon jetzt und noch nicht unter diese Überschrift setzen kann. Sehr vieles, was wir im Neuen Testament lesen über die Rettung, die wir in Jesus Christus haben, kann darunter geführt werden. Wir sind heute schon erlöst, oder? Da stimmen wir alle zu. Wir sind erlöst durch unseren Herrn Jesus Christus. Und trotzdem sagen wir, es gibt in einem gewissen Sinne ein noch nicht. Es gibt noch ein noch nicht. Braucht es noch, dass Jesus Christus wiederkommt. Es braucht es noch, dass wir einen verherrlichten Leib bekommen. Es braucht es noch, dass die neue Schöpfung Gottes antritt. So ist es auch bei Christus. Er herrscht schon, aber seine Herrschaft muss noch vollendet werden, weil es noch Feinde gibt. Aber es bedeutet nicht, dass unser Christus nicht herrscht. Jesus Christus herrscht inmitten von Feinden. Doch wir müssen verstehen, dieser Feind ist schon ein besiegter Feind. Es ist der letzte Widerstand, das letzte Aufbäumen. Doch weil Jesus Christus am Kreuz gesiegt hat, wird auch der letzte Feind und der letzte Widerstand besiegt werden. Und alle Feinde werden als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Diese Redewendung, die kommt daher, das heißt, wenn vorher ein König gegen den anderen gekämpft hat und der eine König hat gesiegt, dann hat er seinen Fuß auf den Nacken des anderen Königs gesetzt und damit deutlich gemacht, dieser König ist entwaffnet, er hat keine Macht mehr, ich habe völlig gesiegt. Hier wird uns gesagt, dass Jesus herrscht, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt werden. Vers 2 sagt uns, dass Gott der Vater seinem Sohn alle Macht und Autorität gegeben hat und Jesus Christus herrscht heute inmitten von Feinden. Und es bedeutet aber auch, dass Jesus Christus uns, die wir inmitten seiner Feinde leben, erhalten und tragen kann. Jesus ist ein mächtiger König, der alle Gewalt und alle Autorität hat. Er kann uns inmitten von Feinden erhalten und tragen und sicher erretten. Ich möchte euch auch noch auf etwas hinweisen, und zwar beachtet, dass durch Vers 1 und 2, durch diesen Ausspruch Gottes an Jesus Christus sehr deutlich wird, dass Jesus Christus mit jedem Recht auf dieser Erde herrscht. Auf dieser Erde gibt es immer wieder Konflikte und Auseinandersetzungen und Aufstände gegen Herrschende, wo wir uns zu Recht fragen, wer ist der Gute, wer ist der Böse? Und wir lernen, nicht immer ist der Herrschende der Gute. Nicht immer sind die Aufständischen die Bösen. Und manchmal ist es aber auch andersrum. Ja, es ist immer unterschiedlich. Wir können es hier auf dieser Erde nicht sagen. Manche sind vielleicht Herrscher, weil sie es an sich gerissen haben. Andere einfach, weil sie in die richtige Familie geboren wurden. Doch mit welchem Recht herrschen sie? Doch wie ist es hier bei diesem König, bei unserem Herrn Jesus? Jahwe, der Schöpfer aller Dinge, der diese Erde und jeden Menschen geschaffen hat. Jahwe, unser Schöpfer Gott, gibt Christus seinem Sohn den Sitz der Herrschaft. Es ist keine ergaunerte Herrschaft. Es ist keine nur ererbte Herrschaft, sondern es ist eine rechtmäßige Herrschaft, die Jesus Christus ausübt. Zudem berichtet uns Philipper 2, dass Jesus Christus durch seinen Gehorsam hier auf dieser Erde das Recht erworben hat, zu herrschen über diese Erde. Wie ist das gemeint? Im ursprünglichen Sinne hat Gott uns Menschen geschaffen, dass wir auf dieser Erde herrschen sollen. Herrschen in einem Sinne, wie es Gott gefällt. Wir wissen, dass wir Menschen gesündigt haben und von der Sünde völlig verdorben wurden, sodass wir Gottes Willen nicht mehr tun. Und statt gut zu herrschen, sind wir Menschen zu Tyrannen geworden. Tyrannen gegenüber Gott, in Auflehnung gegen Gott, aber auch gegen unsere Nächsten, dass wir sie nicht lieben, dass wir sie hassen, dass wir ihnen Böses tun. Christus dagegen, er ist der Gehorsame. Er hat den Willen Gottes komplett erfüllt. Sein Gehorsam hat ihm das Recht verliehen, dass er herrschen darf. Es zeichnet ihn aus. Und er ist würdig zu herrschen, weil er sein Leben gegeben hat für Feinde, um sie zu erretten. Er hat sich als gehorsam und gerecht erwiesen und darf deshalb mit jedem Recht vom Thron Gottes aus herrschen. Liebe Geschwister, wenn Jesus Christus rechtmäßiger Herrscher ist, bedeutet das aber auch, dass jeder Feind, den er hat, ein wahrer Feind Gottes ist. Ein wirklicher Feind ist. Nicht ein ruhmreicher Aufständler, nicht ein ruhmreicher Aufstrebender, der sich vielleicht gegen eine schlechte Herrschaft wendet, sondern er ist wirklich ein wahrer Feind. Jedes Knie, das sich auf dieser Erde nicht vor Jesus Christus beugt, ist jemand, der Hochverrat begeht. Auch in Deutschland gibt es den Paragraphen über den Hochverrat. Jeder, der versucht, heute die Regierung zu stürzen, der wird Hochverrat begehen, weil die Regierung nach deutschem Recht rechtmäßig in ihrer Stellung ist. Wie viel mehr werden Menschen, die sich gegen Gottes eingesetzten König und Herrscher auflehnen? Wie viel mehr begehen sie Hochverrat? Und wie schlimm ist diese Auflehnung dann noch, wenn wir sehen, wen die Menschen stattdessen als Herrscher hinsetzen wollen? Nicht diesen Jesus Christus, den wahren Sohn Gottes, den gehorsamen, den liebenden, der sein Leben gibt für die Menschen, damit sie erlöst werden können. Stattdessen setzt sich der Mensch hin und sagt, ich will auf diesen Thron. Der Mensch, wir voller Sünde, Ungerechtigkeit, voller Lieblosigkeit. Wir sind der Meinung, wir dürften herrschen. Wir sollten herrschen. Nicht dieser Christus soll herrschen. Wie groß ist dieser Hochverrat? Wie groß dieser Angriff auf den wahren König Gottes? Wir werden, wenn Menschen so handeln und sich nicht vor Jesus Christus beugen, werden sie dem Teufel gleich in ihrer Auflehnung gegen Gottes gute Herrschaft. Und so ist Gottes Gericht über jeden Feind ein gerechtes Gericht, ein rechtmäßiges Urteil. Und auch wenn es uns sehr schmerzt, wenn wir gerade an unsere Familien vielleicht denken oder an Freunde, wo wir wissen, sie sind noch nicht Kinder Gottes, so müssen wir doch zustimmen und sagen, Gott wird ein gerechtes Gericht über sie aussprechen, wenn sie nicht umkehren. So traurig und wie schmerzzerreißend das für unser Herzen ist. Aber sie lehnen sich gegen den wahren Herrscher auf, den Gott eingesetzt hat und der jedes Recht erworben hat, herrschen zu dürfen. Aber Geschwister, Gott herrscht nicht nur über seine Feinde oder Christus herrscht nicht nur über seine Feinde, sondern er herrscht auch über ein hingegebenes Volk. Ich lese nochmal Vers 3 vor. Dein Volk ist willig am Tage deines Kriegszuges. In heiligem Schmuck aus dem Schoß der Morgenröte tritt der Tau deiner Jungmannschaft hervor. Vers 3 ist ein komplizierter Satz und auch schwierig zu verstehen, für mich auf jeden Fall. Ich denke, euch wird es ähnlich gehen wie mir. Aber ich denke, die neue Genfer Übersetzung bringt es sehr gut auf den Punkt. Ich lese das mal vor, wie man diesen Vers verstehen kann. Mit ganzem Herzen steht dein Volk bereit. Willig folgt es dir an jenem Tag, an dem du dein Heer aufbietest. In heilige Priestergewänder, festlich gekleidet und wie der Tau aus dem Schoß der Morgenröte, so frisch und zahlreich ist deine junge Mannschaft zur Stelle. So, das Bild, das hier gemalt wird, ist, da zieht ein König zu einem letzten Kampf gegen alle Feinde seines Volkes und seiner guten Herrschaft. Er ist bereit, den letzten Widerstand niederzuschlagen und die letzten Feinde zu vernichten. Aber er steht nicht allein da, sondern an seiner Seite steht ein Heer, gekleidet, ausgerüstet. Und dieses Volk, es hängt an den Lippen ihres Heerführers. Er muss nur Befehl geben und sie werden losstürmen. Sie werden alles für seinen Willen tun. Sie sind bereit, ihm zu folgen, egal wo er hinschickt und egal in welchen Kampf er sie führt. Bereit, jeden Befehl mit Freude auszuführen. Es ist ein williges Heer, ein hingegebenes Heer. Sie haben ihren König Gefolgschaft versprochen und sie sind voller Bewunderung, voller Freude und jugendlicher Kraft und sie sind bereit, ihrem Herrn überall hin zu folgen. Die große Armee des wahren Königs. Eine Armee, die für das Wahre, für das Schöne und das Gute kämpft. Sie kämpfen für den rechtmäßigen König, den König voller Ehre und Gerechtigkeit. Sie freuen sich, für diesen König kämpfen zu können, diesem König dienen zu können, der allein jedes Recht hat zu herrschen. Geschwister, wir wissen, dass wir heute nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Also wenn wir diese Armee vor Augen haben, wir wissen, Gott hat uns nie dazu aufgefordert, dass wir gegen Fleisch und Blut kämpfen sollen. Stattdessen ist es ein Kampf darum, dass Jesus Christus alle Ehre bekommt in unserem Leben und in jedem Bereich, wo wir gesetzt sind, wo wir hineinwirken können. Und wenn wir diese willige Jungmannschaft sehen, dann denken wir uns heute, also meine letzte Woche, da gab es Momente, da sah ich nicht so willig aus. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Bei mir gab es Momente, wo ich nicht willig aussah. Doch entdecken wir hier, dass wenn wir hier auch noch nicht voller Willigkeit sind, dass dann in der Vollendung wir voller Willigkeit sein werden. Jesus Christus wird in uns jeden Widerstand, den wir heute noch haben, sei es aus Angst, aus Bequemlichkeit, Faulheit oder Zweifel, wird Jesus in unserem Leben ausgeräumt haben, sodass wir am Ende wirklich dastehen und sagen, Jesus, dir gehört wirklich alle Ehre in jedem Bereich meines Lebens. Du allein sollst herrschen und ich folge dir, egal wo du hingehst. Das bedeutet, dass Jesus Christus in der Vollendung mit jedem von uns an sein Ziel gekommen ist. Er wird an das Ziel mit jedem von uns kommen, dass wir am Ende dastehen und sagen, Jesus, du bist wirklich Herrscher über alle Dinge und ich folge dir überall hin. Schwester, in diesem Text das Überraschende sind nicht die Feinde Gottes, sondern das Überraschende ist, dass es hier eine willige Jungmannschaft gibt. Das ist das Überraschende. Es ist außergewöhnlich, dass es hier ein Volk gibt, das heilig ist und hingegeben für Jesus Christus und für diesen König bereitsteht. Und das hängt damit zusammen, dass ein zweiter Ausspruch über diesen König getroffen wird, über diesen Adonai in Vers 4. Auch nochmal vorne an der Wand. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist Priester in Ewigkeit nach der Weise Melchisedeks. Vers 1 und Vers 4 sind die Schlüsselsätze in diesem Psalm, sind beides Aussprüche von Gott oder man kann auch sagen ein Orakel Gottes. Es ist eine direkte, autoritative, göttliche Aussage. Es ist ein feierlicher und bindender Ausspruch, hier sogar verbunden mit einem göttlichen Schwur. Gott spricht ein Orakel, einen Ausspruch, etwas, das geschehen muss. Und Gott sagt, dass dieser König zugleich ewiger Priester sein wird. Und weil dieser König zugleich auch ein ewiger Priester ist, steht dort ein reines, heiliges Volk. Ohne dass Jesus Christus Priester wäre, sondern nur König, müsste jedem von uns Angst und Bange werden. Weil wir sind alle seit unserer Geburt Feinde von Jesus Christus. Jeder von uns will sich selbst auf den Thron setzen. Niemand will sich beugen oder die Herrschaft von Jesus Christus. Niemand von uns. Aber weil Jesus Christus zugleich auch Priester ist, gibt es diese willige Jungmannschaft. Ich möchte es erklären. Normalerweise waren die Ämter in Israel getrennt. Es gab den König, es gab die Priester und es gab die Propheten. Und jeder hatte seine Aufgabe. Der König, er sollte als Vorbild vor den Menschen leben, sodass die Menschen für Gott leben, an ihm ein Beispiel sehen, wie man vor Gott lebt. Natürlich hat er weitere Aufgaben, das Volk zu beschützen und so weiter. Dann waren da die Priester. Ihre Aufgabe ist es, die Menschen zu Gott zu bringen. Und die Propheten, die immer wieder Gottes Botschaft an die Menschen weitergeben, in das Leben der Menschen hineinsprechen. Und hier wird uns jetzt gesagt, dass Jesus ein Priester ist. Normalerweise kommt es hier zu einem Problem. Jesus ist ja ein Nachfahre von David und David stammt aus dem Stamm Juda. Und der Stamm Juda, das war der Königsstamm. Aus diesem Stamm sollte der König kommen. Priester kamen aus dem Stamm Levi. Und jetzt ist die Frage, wie kann Jesus, der aus dem Stamm Juda kommt, gleichzeitig ein Priester sein, wenn er doch nicht aus dem Stamm Levi kommt? Und hier hat David Einblick bekommen in den Ratschluss Gottes und freut sich darüber, dass Jesus ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist. Und hier wird es jetzt spannend. Wer ist dieser Melchisedek? Was bedeutet das, dass Jesus ein Priester nach der Weise von Melchisedek ist? Melchisedek ist eine mysteriöse Gestalt in der Bibel. Er taucht nur an drei Stellen in der Bibel wird er erwähnt. Er wird erwähnt in 1. Mose 14, da taucht er auf. Dann wird er hier in unserem Psalm erwähnt und dann zuletzt noch im Hebräerbrief. Und sonst spricht die Bibel überhaupt nicht mehr über ihn. An drei Stellen. Und doch hat seine Person eine große Bedeutung. Ich möchte kurz erzählen, um was es in 1. Mose 14 geht und wie diese Person dort auftaucht. Der Neffe von Abraham, der Lot, ist in einem Krieg zwischen verschiedenen Stadtkönigen, ist er mit hineingeraten, weil er zu einem König gehörte oder wohnte in einer Stadt von einem König, die in diesem Krieg verloren hat. Er war Einwohner der Stadt Sodom und der König von Sodom hatte in diesem Krieg verloren. Es war ein Krieg von 9 Königen, 4 gegen 5 Könige und die 5 Könige hatten verloren. Dazu gehörte dieser König von Sodom. Und jetzt wird, ja, auch Lot und seine Familie werden verschleppt mit vielen weiteren, die in dieser Stadt wohnten, mit viel Beute, die gemacht wurden. Und Abraham, er bekommt diese Nachricht und er will seinen Neffen retten und er jagt dieser Truppe nach, die gewonnen hatte. Er holt sie ein und besiegt sie und macht sich auf den Weg zurück und kommt zur Stadt Sodom. Und auf dem Weg zur Stadt Sodom kommen ihm 2 Könige entgegen. Der eine König ist der König von Salem mit dem Namen Melchisedek. Der andere König ist der König von Sodom. Der König von Salem, der Melchisedek, er hatte mit diesem ganzen Krieg nichts zu tun. Er hat da nicht mitgekämpft, er hat da nicht, hatte da keinen Anteil an diesem Krieg. Und natürlich der König von Sodom, der unterlegen war in diesem Krieg. Als Abraham auf den König von Sodom trifft, da legt Abraham sehr viel Wert darauf, dass er sah und er sagt, ich möchte nichts von der Beute, die ich zurückgeholt habe, für mich behalten. Normalerweise war es das Recht von demjenigen, der so eine Truppe besiegt hat. Er musste die Gefangenen zurückführen, aber die Beute, darauf hatte er Anspruch. Er musste etwas als Ausgleich dafür kriegen, dass er sich da eingesetzt hat und diese Leute befreit hat. Eigentlich wäre es sein Recht, die Beute zu behalten. Aber Abraham sagt zu dem König von Sodom, nimm die Gefangenen zurück und nimm auch die Beute zurück. Ich will damit nichts zu tun haben, damit du nicht irgendwann sagst, dass du mich reich gemacht hast. Abraham will in keinen Kontakt mit diesem König kommen. Er will schon gar nicht, dass der König sagt, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass Abraham so einen Segen erfährt. Das möchte Abraham nicht. Deswegen sagt Abraham, nimm alles, ich will es nicht behalten. Das ist die eine Begegnung. Die andere Begegnung ist mit dem König von Salem, dem Melchisedek. Abraham war mit seinen Truppen mehreren Tagen unterwegs. Sie mussten wirklich schnell rennen und den Truppen nachjagen. Und jetzt kommen sie zurück und dieser König kommt mit Brot und Wein entgegen. Er stillt ihren Durst und ihren Hunger. Und es wird berichtet, dass dieser Melchisedek ein Priester des Allerhöchsten ist, ein Priester Gottes. Und dieser Melchisedek, er begegnet Abraham mit einem Segen und sagt, gesegnet sei Abraham von Gott, dem Allerhöchsten, dem Besitzer des Himmels und der Erde. Und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Also er kommt Abraham entgegen, dient Abraham auf der anderen Seite, aber auch segnet er den Abraham. Und Abraham handelt gegenüber diesem König anders als gegenüber Sodom. An der Stelle geht Abraham hin und er gibt diesem König den Zehnten von allem, was er erbeutet hat. Damit erkennt Abraham den Priesterdienst von Melchisedek an. Melchisedek hat ihn gesegnet, er hat ihn im Auftrag Gottes gesegnet und er gibt ihm den Zehnten und erkennt damit an, du bist Priester Gottes und du hast mir gedient. Und es ist recht, dass ich dich dafür bezahle und dich damit würdige. Und dann verschwindet Melchisedek und wir erfahren nichts mehr von ihm. Wir wissen nicht, aus welcher Familie er kommt. Wir wissen nicht, aus welcher Linie er kommt. Wir wissen nichts über seine Eltern, nichts über seine Kinder. Er verschwindet von der Bildfläche. Wir wissen nichts, außer dass er König und Priester ist. Und David, er muss wirklich ein intensives Bibelstudium geführt haben. Er wird wahrscheinlich häufiger über 1. Mose 14 gestolpert sein und gefragt haben, was hat das zu bedeuten? Was ist das für eine Person? Wieso wird uns das hier erwähnt? So eine Randnotiz, was hat das zu bedeuten? Und Gottes Geist hat ihm das Verständnis für dieses Bibelwort gegeben, sodass David Freude daran fand, dass es einen König geben muss und geben kann, der sowohl König als auch Priester sein kann. David selbst hat in seinem Leben immer wieder auch priesterliche Aufgaben übernommen. Ein Beispiel, 2. Mose 6 heißt es, und sie brachten die Lade des Herrn hinein und stellten sie dort an ihren Ort in das Zelt, das David für sie aufgeschlagen hatte. Und David opferte Brandopfer und Friedensopfer vor dem Herrn. Und als David die Brandopfer und Friedensopfer vollendet hatte, segnete er das Volk im Namen des Herrn der Heerscharen. Aber wir wissen, David durfte diesen Dienst nicht dauerhaft und in dem Maß, wie Gott es vorgesehen hat, ausführen, weil er nicht aus dem Stamm Levi kommt. Aber David hat bemerkt, wie notwendig es ist, dass es einen König gibt, der für sein Volk nicht nur König, sondern auch Priester ist. Wieso ist das notwendig? Selbst der beste König, ja auch sein Nachkomme aus Davids Linie, dieser gute König, der aus seiner Nachkommenschaft kommen wird, der wahre und ewige König, würde es mit Menschen zu tun haben, die sich nicht unter die Herrschaft von Gott beugen wollen. Er ist der beste König, aber was macht er mit einem Volk, das sich nicht beugen will? Dass Gott nicht dienen will. Was macht ein guter König, wenn sein ganzes Volk sich nicht unter ihm beugen möchte? Ihm bleibt nichts anderes übrig, als dieses Volk zu richten. Wie kann er ihre Herzen verändern? Wie kann er sie verwandeln? Es braucht einen König, der die Herzen seiner Gefolgschaft verändern kann. Einen König, der die Gesinnung seines Volkes verändern kann. Einen König, der sein Volk von den Sünden befreien kann und damit zu Gott bringen kann. Er muss sie verändern können, damit sie ihm gern und ohne Murren dienen, damit sie ein williges Volk sind. Er muss ein Priester sein, der ewig lebt, der selbst nicht der Sünde unterworfen ist, der sich für alle Zeit für sein Volk einsetzen kann, damit sie zu Gott kommen und bei Gott bleiben dürfen. Und David entdeckt, da gibt es diesen Melchisedek in der Bibel, der ist Priester und König zugleich, das geht. Und der taucht auf, noch bevor das Gesetz von Mose gegeben ist. Und wer vielleicht noch weiterschauen möchte, was bedeutet es, dass Jesus ein Priester nach der Weise Melchisedeks ist, der kann gerne im Hebräerbrief Kapitel 5 und nachher Kapitel 7, 8, 9 bis 10 weiterlesen. Aber ich gehe jetzt an der Stelle nicht weiter auf die Person ein. Ich möchte nur auf einen Gedanken hier Wert legen. Es braucht diesen Priesterkönig, damit wir selbst nicht auch zu den Feinden Gottes gehören und damit unter sein Gericht fallen. Es braucht diesen Priesterkönig, damit wir wirklich voller Hingabe für unseren König leben wollen. Ohne das würden wir weiter gegen ihn rebellieren. Und wenn du heute betrübt bist, vielleicht über deine Unwilligkeit, die du in deinem Leben siehst, gegenüber deinem Christus, deinem Herrn, so darfst du voller Trost sein. Du hast einen Priesterkönig, Jesus Christus, der nicht nur Gefolgschaft von dir verlangt, sondern der dich willig macht. Immer wieder ruft er dich zurück. Er dient dir in einem Maß und so umfassend, dass er hier uns hier gesagt wird, in der Vollendung wirst du weiß und rein gekleidet sein, willig jedem Befehl deines Herrn ohne Murren zu folgen. Und heute noch sorgt er dafür, dass du ihm willig folgst. Er geht dir nach. Mit seinem Stecken behält er dich auf seinem Weg. Er verbindet dich, wenn du dich verletzt hast. Er führt dich zu frischem Wasser. Er belebt dich immer wieder neu. Er reinigt dich und trägt dich durch. Und immer wieder gibt er dir Buße und Umkehr, dass du wieder für Jesus Christus leben möchtest. Er bringt dich zu Gott und erhält dich in seiner Gegenwart, sodass du im Haus Gottes bleiben darfst für immer. Und auch wenn wir betrübt sind, wir haben es vorhin gehört, es gibt Feinde Gottes und manchmal müssen wir daran denken, dass selbst unsere Liebsten noch Feinde Gottes sind, so dürfen wir doch Trost fassen hier an dieser Stelle, weil Jesus ist nicht nur König, er ist auch Priester. Und wie er dich mit dem Evangelium überwunden hat und aus einem Feind einen Willigen gemacht hat, der gerne für Jesus Christus lebt und für seine Ehre lebt, so ist er auch in der Lage, deine Lieben zu erlösen und zu überwinden. So darfst du neue Hoffnung fassen, neu hoffnungsvoll beten für die Menschen, die dir lieb sind, aber vielleicht auch noch Feinde Gottes sind. Mit dem gleichen Evangelium, mit dem er dich gerettet hat, kann er auch sie retten. Schließen ab mit den Versen 5 bis 7. Jesus herrscht als König, Priester, bis alle Rebellion gerichtet ist. Ich lese nochmal vor. Der Herr zu deiner Rechten zerschmettert Könige am Tage deines Zorns. Er wird Gericht halten unter den Heiden. Es wird viele Leichen geben. Er zerschmettert das Haupt über ein großes Land. Er wird trinken aus dem Bach am Weg. Darum wird er das Haupt erheben. Während es ein schon jetzt, aber noch nicht gibt, so gibt es einen Zeitpunkt der Vollendung der Herrschaft von Jesus Christus. Jesus wird, wenn er wiederkehrt auf dieser Erde, alle seine Feinde besiegen. Während Jesus Christus gegenüber denen, die auf der Erde gerne ihr Knie vor ihm gebeugt haben, voller Gnade und Liebe ist, so wird sein Gericht über seine Feinde ja schrecklich sein. Calvin, er kommentiert das so: Wie ein Hirte sanft zu seiner Herde ist, aber wild und furchterregend gegenüber Wölfen und Dieben, so ist Christus freundlich und sanft zu denen, die sich seiner Obhut anvertrauen, während diejenigen, die sein Joch mutwillig und hartnäckig ablehnen, spüren werden, mit welch schrecklicher und furchtbarer Macht er bewaffnet ist. Das Evangelium, das heute Menschen rettet, wird am Ende, wenn Christus wiederkommt, zugleich auch der Richterspruch über all diejenigen sein, die sich nicht vor Christus und seiner guten Herrschaft, vor seiner Liebe nicht gebeugt haben. Die Bibel verwendet an mehreren Stellen dieses Bild davon, wie Jesus bei seiner Wiederkunft ein großes Gericht über alle Feinde herbeiführen wird. Ja, an dieser Stelle wird gesagt, die Leichenberge stapeln sich. In anderen Stellen, zum Beispiel in Jesaja 63, da heißt es, dass Jesus Christus so sehr seine Feinde tötet, dass seine ganzen Gewänder mit Blut vollgespritzt sind. Ich möchte aber daran erinnern, dass das eine bildhafte Sprache ist. Es ist nicht so, dass es bedeutet, Jesus kommt wieder und er metzelt wirklich buchstäblich alle nieder, sondern es bedeutet, dass Jesus seine Feinde wirklich besiegen wird. Und Jesus wird, das zeigt uns das Neue Testament, nicht durch ein wirkliches physisches Schwert Gericht bringen, sondern er wird durch sein Wort die Welt richten, weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie sich nicht vor ihm gebeugt haben, weil sie ihn abgelehnt haben und sich selbst zu Herren gemacht haben. Nachdem jetzt jeder zerschmettert wurde, wird es jetzt berichtet, jedes Haupt, das sich erhoben hat, das gesagt hat, ich beug mein Knie nicht, ich erhebe mein Haupt, mein Knie kriegst du nicht. Jedes Haupt wird zerschmettert werden, jedes dieser Häupter wird erniedrigt werden. Alle werden zu seinen Füßen niedergelegt. Auch der Schlange, die ihr Haupt zuerst erhoben hat gegen Gott, der Christus den Kopf zertreten hat, das Haupt zertreten hat, wird hier wirklich der Kopf abgeschlagen und sie wird, der Teufel kann nicht mehr wirken in Ewigkeit. Jesus ist König über alle Schöpfung. Jedes Knie hat sich unter seine rechtmäßige und gute Herrschaft gebeugt an dieser Stelle. Die einen haben sich willentlich gebeugt und die anderen mussten gebeugt werden. Entweder man beugt sich mit Freude vor Christus oder weil Christus jemanden gerichtet hat. Und jetzt sehen wir hier, dass zuletzt auch alle seine Feinde besiegt und die Herrschaft von Christus vollendet ist. Liebe Geschwister, wir haben diesen Text. Ich hoffe, dass wir ihn mit Freude lesen können. Wirklich mit Freude darüber, über die gute Herrschaft von Jesus Christus. Wir blicken auf unser Leben und unser Versagen, unsere Schuld, unsere Sünde, unsere Unzulänglichkeit und dürfen dagegen auf einen Priesterkönig sitzen, der so herrlich ist, gehorsam. Ein König, der sich für uns verwendet, der uns hilft, der uns zu Gott gebracht hat, der sein Leben für uns gegeben hat, der uns reinigt, der sich für uns verwendet, der uns liebt. Und so wollen wir heute danken, dass sich unser Gott über uns erbarmt hat, dass wir uns unter die Herrschaft seines Sohnes beugen durften. Das kam nicht aus uns, das haben wir nicht selbst genommen, sondern das hat er in uns gewirkt, dass wir unsere Knie gebeugt haben. Geschwister, lasst uns dafür beten, dass das Reich unseres Herrn Jesus Christus kommt. Es ist schon da, aber dass es noch mehr kommt. In unserem Leben, dass wir willig, wirklich voller Willen und Hingabe für unseren Herrn leben. In dem Leben unserer Familien in dieser Welt, dass das Reich von Jesus Christus immer mehr kommt. Und wir beten für unsere Nächsten, die sich noch nicht gebeugt haben. Wir bitten um die Gnade dieses Priesterkönigs. Amen.